Wenn ihr wissen wollt, warum man in Atlantik, Kanada um Wale und schwimmende Eisberge nicht drumherum kommt und warum man in Atlantik, Kanada auch sein Essen in Restaurants manchmal nicht bezahlen muss, dann müsst ihr jetzt zuhören. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Timo Kohlenberg und ich habe mir heute einen total coolen Gast eingeladen, der eine sehr große Region im Osten Kanadas vertritt. Und da bin ich schon gespannt, wie viele Insider-Infos ich diesem Gast entlocken kann, denn es ist einfach so ein großes Gebiet, aber es ist unheimlich spannend. Heute bei mir zu Gast ist Nina Meuter und vertritt die Region Atlantik Kanada. Herzlich willkommen.
Genau, ja. Schön, hier zu sein.
Nina, vielleicht erzählst du mal, weil ich glaube, Atlantik, Kanada können viele gar nicht so richtig zuordnen. Was gehört eigentlich dazu?
Ja, also die Region setzt sich aus 4 Provinzen zusammen. Da haben wir einmal ganz im Nordosten Labrador und dazu gehört dann noch Neufundland, eine vorgelagerte Insel. Die beiden bilden eine Provinz, dann New Brunswick, Nova Scotia und die kleinste Provinz Kanadas ist Prince Edward Island oder auch kurz PEI genannt. Also es kann gut sein, dass ich häufig PEI sage, das ist dann Prince Edward Island.
Und wollen wir das mal so ein bisschen vielleicht zu Anfang geografisch einordnen? Das heißt, wo finde ich eigentlich diese Region? Also ich habe eben schon gesagt, Osten Kanadas.
Genau, und am Atlantik gelegen, deshalb sprechen wir von Atlantik Kanada als Region. Wenn man jetzt mal vom Norden geht, haben wir zu oberst eben Labrador, grenzt an Quebec und Neufundland ist so der Südküste vorgelagert. Und dann auch an Quebec-Grenzen kommt New Brunswick, die ist direkt verbunden, die Provinz mit Nova Scotia. Und so nördlich von Nova Scotia liegt dann Prince Edward Island.
Und nach unten hin hat man im Prinzip Neuengland, ne? Genau. Der USA da, also grenzt dann direkt auch an
genau.
Die USA an.
Genau, also zum Beispiel New Brunswick grenzt direkt an Maine auch. Ja.
Genau. Wie würdest du denn sagen, kommt man am besten hin und welche Reiseart mache ich da eigentlich am besten?
Also man hat aus Deutschland die Möglichkeit, es gibt Direktflüge mit der Condor. Für nächstes Jahr sind da auch 3 Flüge pro Woche jetzt angedacht im Sommerflugplan von Frankfurt nach Halifax, also nach Nova Scotia. Und man hat außerdem die Möglichkeit mit Air Canada über verschiedene Umstiegsmöglichkeiten in Kanada, also zum Beispiel über Toronto, über Montreal, dann die anderen Provinzen oder auch Halifax anzufliegen. Mhm. Also genau, das wäre jetzt erstmal die Anreise.
Das wird dann ab 2021 wieder gehen wahrscheinlich.
Genau, das hoffen wir.
Nina, wie lange vertrittst du das Gebiet schon? Oder wie lange kennst du dich eigentlich mit Kanada aus? Das ist bei dir, glaube ich, die fast bessere Frage.
Genau,
wir kennen uns ja auch schon lange, aber du hast nicht unbedingt immer nur die Region vertreten, hast ganz Kanada viel auch gemacht. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Kanada?
Also seit 2011, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe früher eben Gesamtkanada vertreten und im Rahmen dessen hatte ich auch das Glück, eben viel in Atlantik-Kanada unterwegs zu sein, habe alle 4 Provinzen bereisen können und seit Anfang diesen Jahres jetzt eigentlich für Tourism Nova Scotia, also für die Provinz Nova Scotia in Deutschland zuständig. Ja, aber heute bin ich eben als Vertretung für Atlantik-Kanada.
Und man muss sagen, Nina hat mir vorhin verraten, dass sie schon 6-mal in Neufundland war.
Das stimmt.
Ich glaube, da findest du auch wenige andere, oder? In Deutschland, die schon 6-mal in so einer unbekannten Region waren, oder?
Ja, das stimmt.
Ja. Also bin schon ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Wenn wir jetzt so eine Rundreise machen wollen und ankommen und du hast gesagt, man kommt tendenziell halt in Nova Scotia an, also in Halifax zum Beispiel. Wir sind also in Nova Scotia, fangen wir doch mal mit Nova Scotia an. Was muss ich in Nova Scotia unbedingt gesehen haben?
Ja, also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall erstmal in Halifax bleiben. Also die Stadt ist definitiv ein Aufenthalt von eigentlich mehreren Tagen wert, ist eben auch sowieso super Ausgangspunkt für verschiedene Ausflüge. Und Halifax ist Provinzhauptstadt, so mit etwa 400.000 Einwohnern eher auch so eine kleinere Stadt, aber hat einen ganz besonderen Charme, weil es zum einen, wie natürlich die ganze Region, so ein maritimes Flair hat. Hat auch einen Hafen mit einer Promenade, wo sich viel abspielt. Und es ist das, was ich am schönsten finde, alles fußläufig erreichbar. Also es ist problemlos möglich, dass man sich einfach zu Fuß bewegt und alle Geschäfte, alle Sehenswürdigkeiten, die Museen oder eben einfach auch die Restaurants, den Hafenbereich zu Fuß dann besucht.
Und wenn wir dann Halifax verlassen, wo geht's weiter?
Also ich würde sagen, wir fahren erstmal die Südküste runter. Das ist an sich auch so ein Klassiker, aber da liegen einfach für mich persönlich zwei Ziele, die ich einbauen würde. Das ist einmal Peggy's Cove, sicherlich einer der bekanntesten Leuchttürme der ganzen Atlantik-Kanada-Region. Auch ein ganz, ganz tolles Fotomotiv. Und das ist an dem Ort, oder Peggy's Point heißt eigentlich der Leuchtturm, an dem Fischerörtchen Peggy's Cove gelegen. Also ein weißer Leuchtturm mit roter Kuppel auf so grauen Stein, wo man eben ein bisschen rumklettern kann. Der Atlantik brandet dagegen. Also ja, einfach eine ganz tolle Atmosphäre, die man da erlebt. Und da kann man eben so ein bisschen, sage ich mal, Zeit verbringen, sich das Fischerörtchen anschauen. Und dann würde ich von dort weiterfahren nach Lunenburg, auch ein bekanntes Fischerörtchen. Da hat man eben auch so diese ganzen bunten Häuser vor Augen. Also es ist ganz viel verbreitet in Atlantik-Kanada, dass die Fischerörtchen alle diese bunt angemalten Holzhäuser haben. Das kommt daher, dass aus der Geschichte der Fischerei, dass die Fischer ihr Haus wiederfinden sollten, wenn sie abends dann nach Hause gekommen sind. Aber ich finde eben auch gerade tagsüber hat das richtig so ein schönes Flair, durch die Straßen zu spazieren und eben diese bunten Häuser, die bunten Kirchen, also alle Gebäude, die da eben so farblich zusammenpassen, anzuschauen.
Das finde ich eine coole und interessante Geschichte. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass die deshalb so bunt sind, damit die Fischer ihre Häuser wiederfinden. Genau. Ja, und auch schön beschrieben. Also du malst uns immer so richtig schöne Bilder sozusagen. So sieht's da aus. Ist schön, dass unsere Zuhörer sich das auch vorstellen können und wir wirklich mal so zusammen wieder reisen können, zumindest virtuell. Mhm. Wenn wir also Peggy's Cove dann verlassen sozusagen, wo gehen wir weiterhin?
Ich würde dann von der Ecke aus, haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal könnten wir, Richtung Norden fahren. Da gibt es in Nova Scotia eine Weinregion, was man vielleicht auch nicht unbedingt so in Atlantik-Kanada erwartet. Das ist Annapolis Valley. Und das ist durch dieses Mikroklima, das ist an der Bay of Fundy gelegen, die große Bucht, die man zwischen New Brunswick und Nova Scotia hat. Werden wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und durch dieses Mikroklima, also durch diese feuchte Luft der Bucht, ist eben da aber tatsächlich die Region sehr geeignet für den Weinanbau. Und das Besondere jetzt in Nova Scotia oder in dieser Region ist der Tidal Bay Wein. Das ist ein Wein, der aus verschiedenen Weißweinen sozusagen entsteht, gemischt wird. Und das ist eine Appellation. Also ich habe gelernt, es gibt das für verschiedene Weinregionen, verschiedene Orte. Und das ist zum Beispiel einmal Bordeaux in Frankreich, Chianti in Italien. Also das sind ja so, denke ich, Weine und auch Orte, die jedem was sagen. Und Tidal Bay ist eben so eine Appellation für diese Region da in Nova Scotia. Und ist sogar die einzige in Nordamerika. Also da sind die Kanadier natürlich auch entsprechend stolz drauf.
Sehr cool. Und dann würdest du sagen, verlassen wir die Provinz oder wollen wir in Nova Scotia noch irgendwas ganz Besonderes hervorheben?
Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen Abstecher ganz in den Osten nach Cape Breton Island. Das ist eine Halbinsel und das ist so das gälische Erbe. Also Nova Scotia steht ja auch für Neuschottland und diese ganze Tradition dahinter, die merkt man am besten in Cape Breton. Das ist auch der Cape Breton Highlands Nationalpark. Also Highlands auch eben wieder so diese Verbindung zu Schottland, auch landschaftlich. Und da ist das besonders Schöne, es gibt die sicherlich auch bekannte Panoramastraße Cabot Trail, die sich durch den Nationalpark zieht. Da hat man eigentlich auf der ganzen Strecke wunderschöne Blicke von der Klippe auf die Küste. Und meine Lieblingswanderung ist eine sehr, sehr einfache Wanderung, so ein 8 Kilometer langer Rundweg. Und das ist der Skyline Trail. Und der führt dann nämlich auch zu einer Klippe, auf der man ankommt. Und ja, wenn man es so timet, dass man gegen Abend da ist, kann man da nämlich ganz, ganz toll den Sonnenuntergang beobachten und genießen.
Beschreib uns mal den Blick.
Ja, man sieht also eben von der Küste aus sozusagen noch kommen die Panoramastraße, auf der man sich befunden hat. Und ansonsten einfach nur Meer und die Sonne, die in allen Farben dann da orange-rot untergeht. Und wenn man Glück hat, kann man sogar Wale von dort sehen.
Ich habe es nämlich fast befürchtet. Wir haben es hier. Du hast uns hier ja so einen coolen Wal mitgebracht. Oh, nichts umschmeißen hier. Welche Wale können wir denn von da aus sehen?
Also Buckelwale ziehen da lang, die Finnwale und Zwergwale. Also das wäre so das, was man also nicht nur in Nova Scotia, auch in den anderen Provinzen sehen kann, aber da für die Region jetzt.
Und gucke ich da die Wale eigentlich dann tatsächlich hauptsächlich vom Ufer oder kann ich auch Ausflüge machen?
Es gibt auch Ausflüge. Also in Nova Scotia kann man zum Beispiel von Cape Breton so Touren machen. Da gibt es verschiedene Bootstouren in größeren Booten oder mit einem Zodiac, diese Schlauchboote mit Motor. Aber auch in der Bay of Fundy, wo wir quasi ja vorhin schon mit der Weinregion waren, gibt es auch, da schwimmen die Wale auch lang, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten für Whale-Watching. Und ja, vom Land aus, wie gesagt,
da welche muss man... Welche Jahreszeit ist da so für Wale?
Also für die Bay of Fundy ist es eher Juli bis September, also schon, sage ich mal, die Kernsommermonate.
Also auch eigentlich die Zeit, wir haben vorhin gar nicht über die Reisezeit gesprochen tatsächlich, in der man eigentlich dann auch Atlantik-Kanada besuchen würde, also sprich von Mai bis September eigentlich.
Genau. Ne? Und wo du sagst mit Mai, also Cape Breton hat eine längere Saison und würde im Prinzip auch schon ab Mai die Chance bestehen, dass da Wale lang schwimmen.
Ja, cool. Ja. Ach, ich finde das immer so cool, Wale zu sehen. Muss ich sagen, es ist so ein einschneidendes Erlebnis irgendwie, wenn die da so vorm Boot auftauchen. Das letzte Mal habe ich das gemacht, Neuengland in Boston, also von Boston aus. Also es ist ja im Prinzip die so ähnliche Region sozusagen, waren dann auch die Buckelwale. Und das ist so... Ich finde, das ist so ein Erlebnis, das man niemals vergisst. Nee. Also das würde ich jedem und sagen wir auch unseren Kunden immer, dass sie das vorbuchen sollen, auch gerne sowas zu, auf jeden Fall zu machen.
Definitiv. Und also ich finde auch, wie du das beschreibst, bei mir ist das auch jedes Mal wieder, egal wo man es macht. Also man kann das auch eben in New Brunswick machen, da ja auch die Bay of Fundy zwischen beiden Provinzen liegt, aber auch in Neufundland und Labrador bietet Whale-Watching beziehungsweise bietet Möglichkeiten, Wale zu sehen. Und das ist immer wieder bei mir das Gleiche. So ein beeindruckendes, packendes Erlebnis. Und ich finde das immer besonders toll, wenn man merkt, dass man auf dem Boot noch jemanden hat, der das erste Mal mitmacht, weil diese Faszination ist einfach auch so ansteckend dann wieder. Ja. Und in dem Zuge mit Whale-Watching fällt mir nämlich gerade ein, dass wahrscheinlich dann ähnliche Gegend, wie du das gemacht hast. Meine Lieblings-Whale-Watching-Tour war im Prinzip in New Brunswick. Also das wäre auf der anderen Seite dann... von der Bay of Fundy als Nova Scotia, gehört zu New Brunswick, St. Andrews by the Sea war der Ort. Auch so ein ganz, ganz niedliches, malerisches Fischerdörfchen. Und da haben wir das nämlich mit dem Zodiac auch gemacht, alle in diesen roten Anzügen. Gegen Wind und Wasser sozusagen Kälte geschützt. Ja. Und ich hatte das Glück, ich durfte mich ganz, ganz vorne auf die Spitze von dem Zodiac oder auf den Sitz, der sich in der Spitze befindet, setzen. Und wir haben dann kurz vor den Walen angehalten, so viel Abstand, wie man natürlich lassen muss. Und ja, auch da wieder, man hat einfach nur das Wasser gesehen, den Himmel und dann die Tiere, wie sie da lang schwimmen, auftauchen.
Könnte man stundenlang zugucken.
Das stimmt. Ja.
Springen wir zurück und verlassen Nova Scotia. Was wäre die nächste Provinz?
Man hat eben verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt schon mal uns bei Cape Breton befinden, wäre es jetzt nicht so weit zurückzufahren, so ein bisschen an die Nordküste, um eine Fähre zum Beispiel zu nehmen nach Prince Edward Island oder PEI, wie ich ja schon erklärt habe. Also da haben wir zum einen die Möglichkeit, eben aus Nova Scotia direkt die Fähre zu nehmen. Oder man kann aber genauso mit dem Auto, wenn man das lieber machen möchte, fahren und nicht die Autofähre benutzen. Da müssten wir nochmal einen Schlenker über New Brunswick machen. Und da gibt es die Confederation Bridge. Also es ist eine Mautbrücke, die New Brunswick mit Prince Edward Island verbindet. Ist von Nova Scotia aber sozusagen auch nur ein Schlenker durch New Brunswick, um nach Prince
Edward
Island zu gelangen.
Wenn du an Prince Edward Island denkst, an was denkst du als erstes?
An Strand. An wirklich weißen Sandstrand, das, was man, glaube ich, auch in Kanada oder auch jetzt eben Atlantik-Kanada gar nicht so vor Augen hat. Aber das ist für mich so, dass dieses ganze Inselgefühl. Das Schöne halt bei Prince Edward Island ist auch, dass es im Sommer tatsächlich das Meer so aufwärmt, dass man baden gehen kann. Also man kann natürlich immer baden gehen, aber ich selber bin jetzt jemand, der nicht bei ganz kalten Temperaturen ins Wasser geht.
Baden gehen.
Ja, und das ist halt das Schöne, weil gerade auch diese Wasserstraße, Northumberland Strait heißt die, wo wir sozusagen mit der Fähre jetzt auch rübergefahren sind von Nova Scotia nach PEI, die hat wohl das wärmste Wasser in ganz Kanada. Und im Sommer hat man da eben über 20 Grad und wenn man Glück hat, einen leeren Sandstrand für sich und kann da Badeurlaub machen auf PEI.
Also Prince Edward Island Beachurlaub sozusagen. Genau. Kann man also auf seine Atlantik-Kanada-Reise tatsächlich Strand einbauen. Wo stoppen wir als erstes in Prince Edward Island?
Ich würde sagen, wir fahren auch erstmal nach Charlottetown, ist die Provinzhauptstadt, weil ja, das meiner Meinung nach auch ein Örtchen ist, was man sich anschauen sollte, was man erlebt haben sollte. Das ist auch irgendwie wieder diese ganze Kulisse. Es sind so alte viktorianische Häuser. Und also für mich ist es immer so, wenn ich da durch die Straßen laufe, kommt mir das wie so eine Filmkulisse vor irgendwie. Also es sind natürlich die echten Büro- und Wohngebäude, aber das ist einfach auch wieder so hübsch und malerisch und dazu immer ja, die Nähe zum Wasser und den Hafen. Also ich weiß nicht, ich fühle mich da immer wie in so einer Filmkulisse im Positiven.
Ja,
also,
mega cool. Das klingt total cool. Du kannst uns immer so schöne Bilder malen, finde ich. Man kann es sich so richtig vorstellen, wenn man es nur hört, was ja gerade bei Reisen auch immer ein bisschen schwierig ist, rüberzubringen. Würdest du noch einen Stopp in Prince Edward Island machen, oder?
Ja, ich würde dann auf jeden Fall noch den Nationalpark Prince Edward Island National Park mitnehmen. Und da wäre nämlich jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, so einen wunderschönen Strand zu sehen. Das ist der Greenwich Beach. Da gibt es so einen, ja, so einen Holzsteg, der durch so eine, ja, so eine Sumpf- und Graslandschaft führt. Und dann geht man immer weiter, kommt zu Sanddünen. Das sind sehr, sehr hohe Sanddünen, die man dann sozusagen an sich vorbeiziehen lässt und kommt dann auf diesem, ja, weißen Sandstrand an und ja, hat da eben die Möglichkeit, sich einen schönen Strandtag zu machen.
Ja, wunderbar. Klingt total cool. Von Prince Edward Island fahren wir nach New Brunswick.
Ja, nehmen wir doch jetzt die Brücke, genau. Ja. Fahren zurück, kommen dann ja, im Osten von New Brunswick an. Also das ist die arkadische Küste sozusagen, die Ostküste. Also hier ist New Brunswick geprägt von den französischen Siedlern. Das merkt man auch an den ganzen, an den Städtenamen, die hier französisch sind.
Und wird da auch französisch gesprochen?
Genau. New Brunswick ist nämlich die einzige Provinz, die offiziell zweisprachig ist, also Englisch und Französisch. Und ja, das liegt eben an den an
das
der Geschichte
sozusagen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das war mir gar nicht klar. Also man weiß immer, Quebec ist halt nur französischsprachig sozusagen. Oder ne, natürlich sprechen auch viele Englisch. Aber ansonsten speichert man Kanada natürlich auch unter Englischsprache ab. Aber dass es dann tatsächlich noch eine Provinz gibt, wo es das doppelt ist, wusste ich gar nicht.
Ja, und das ist da natürlich
heißt auch... Heißt aber eigentlich übersetzt ja Neubraunschweig.
Das stimmt.
Ne? Woher kommt das?
Das liegt auch daran, dass da deutsche Wurzeln von sind. Also es ist ja ein bisschen ein Mix aus, sag ich mal, verschiedenen... Siedlern.
Gehen wir weiter.
Ja,
in New Brunswick.
Ja, in New Brunswick würde ich unbedingt von der Ostküste dann wieder zur Bay of Fundy fahren, also zu dieser Bucht, die dann von New Brunswick im Süden gelegen ist. Und da die Hopewell Rocks besuchen. Also das ist ein Provincial Park. Und da kann man ja die Besonderheit der Bucht eigentlich am schönsten erleben. Und zwar ist das der hohe Gezeitenunterschied. Also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist enorm hoch. Also es sind sehr, sehr viele Wassermassen, die dann in die Bucht da zweimal täglich rein und rausfließen. Und bei den Hopewell Rocks, das sind so blumentopfartig geformte Felsen, die eben durch das Wasser so geformt sind. Und die ja, werden eben auch so Blumentopffelsen genannt, weil sie dann bewachsen sind und so ein bisschen das Bild vermitteln von einem Blumentopf. Und bei Ebbe kann man da nämlich auf dem Meeresgrund durchspazieren, hat diese riesengroßen, hohen Felsen neben sich. Und am besten ist es dann, wenn man die Möglichkeit und die Zeit hat, dann bei Flut nochmal wiederzukommen, um einfach diesen Unterschied zu sehen. Und ich habe das auch gemacht mit einer Kajaktour, das wird da eben auch angeboten. Und dann fährt man mit dem Kajak quasi zwischen den Felsen lang und da durch und merkt einfach, wie hoch man sich da jetzt im Kajak befindet, wie viel Meter über dem Boden,
wo man eigentlich drauf gelaufen ist. Das war das so richtig einfach über einem so aufragt, muss man sagen. Ne?
Genau.
So richtig steil aus dem Wasser sind eigentlich so ganz typische Bilder, die viele, glaube ich, auch einfach kennen, aber nicht unbedingt vielleicht damit verbinden.
Genau,
ne?
Und gar nicht wissen, dass es in New Brunswick ist.
Ja. Ich folge dir ganz gespannt. Noch ein weiterer Stopp in New Brunswick?
Ja, dann würde ich zum Beispiel, was ich gerade als Whale-Watching-Tour erwähnt habe, St. Andrews by the Sea, glaube ich, noch einbauen. Also das ist ein Örtchen, da fährt man noch weiter westlich die Bucht entlang und genau, hat da einfach nochmal so ein bisschen dieses Fischerörtchen-Feeling von New Brunswick, was man sich da auch noch
sehr cool
mitnehmen kann.
Sehr cool. Wenn du so an New Brunswick denkst, auch, was ist das, was dir eigentlich dazu als erstes einfällt?
Also abgesehen eben von der Bay of Fundy, die, glaube ich, sofort damit mir im Kopf ist, finde ich bei New Brunswick noch die Wälder. Also es gibt Nadel- und Laubwälder in der Provinz und deshalb ist New Brunswick auch eigentlich ein schöner Ort, um die Herbstfarben, also wenn man jetzt
also Indian Summer sozusagen.
Genau, so ein bisschen, wenn man jetzt eher Ende September und vielleicht sogar im Oktober noch Zeit hat, dort zu sein, dann ist das eigentlich der Ort, wo man das wunderschön miterlebt, wie sich die Blätter färben. Und was ich da eben auch noch mit verbinde durch die Ahornwälder, es ist eben auch eine Provinz, wo man viel Ahornsirup produziert.
Also das der Klassiker, heißt da, also was man eigentlich mit Kanada ja auch so verbindet, sollte man sich dann also von da unbedingt einen mitnehmen.
Ja, und das wäre jetzt in Atlantik-Kanada eben ganz konkret New Brunswick, ja.
Dann fehlt uns am Ende Neufundland, Labrador, wo du ja, wie ich als eingangs gesagt, schon 6-mal warst. Ja. Was fasziniert dich an dieser Region so sehr?
Im Prinzip die Landschaft. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber kein guter Fotograf, aber ich finde, man ist da einfach unterwegs und hat so viel unterschiedliche, aber schöne, beeindruckende Landschaft, dass man eigentlich am liebsten an jeder Ecke ein Foto machen würde, in der Hoffnung, man könnte das so festhalten, um dann halt Bilder zu Hause davon zu haben. Und in Neufundland ist es eben gerade auch nochmal landschaftlich anders als jetzt vielleicht in den anderen drei Provinzen Atlantik-Kanadas. Da ist einfach noch mehr ursprüngliche und wilde Natur. Also man hat hier schroffere Klippen, man hat im Westen von Neufundland den Grosmont-Nationalpark, das ist sicherlich einer der bekanntesten von Atlantik-Kanada, wo man sogar Fjorde hat, in die man mit dem Boot reinfahren kann, um diese gigantischen Fjordwände und diese Schlucht, die durch Gletscher geschaffen wurden, sich anzuschauen. Und wenn man dann nach Labrador rüber fährt, da hat man einfach noch ursprünglichere Natur.
Du kannst es so gut, Nina. Beschreib uns nochmal die typischen Bilder von Labrador sozusagen, die wir sehen, weil ich habe es auch förmlich vor Augen, weil wir so viel davon in unseren Katalogen auch benutzen, weil sie einfach so beeindruckend sind.
Ja, also bei Labrador würde ich eben auch sagen, das ist viel wilde, natürliche Küste, also viel Stein, viel Grau und aber eben teilweise grün bewachsen, sage ich mal, am Fuß. Und im besten Falle ist jetzt mein Highlight bei Neufundland und Labrador, dass man da Eisberge auch sehen kann. Also ab Frühling, ab Juni kommen die Eisberge. Da gibt's die Iceberg Alley. Das ist eigentlich von der Küste von Labrador zieht sich das bis in den Osten Neufundlands. Das heißt, die perfekte Szenerie, sage ich mal, wäre jetzt zu dieser Klippenlandschaft noch ein wunderschöner, hell leuchtender weißer Eisberg.
Und der schwimmt einfach vorbei. So?
Genau. Das ist quasi deren jährlicher Weg, den die nehmen. Und
ich glaube, das macht man sich meistens gar nicht so klar, ne? dass die tatsächlich so wandern,
unterwegs sind.
Ja. Ne? Also klar, dass die sich bewegen, weiß man, aber dass man die so richtig beobachten kann. Ist das richtig so, dass die richtig so an einem vorbeiziehen oder ist das eigentlich so langsam, dass man das nicht wahrnehmen kann?
Nee, das ist so langsam. Also die können auch mehrere Tage, sag ich mal, in einer Bucht oder ne, an einer Stelle bleiben. Deshalb gibt es halt auch in Neufundland und Labrador auch Touren mit dem Boot, wo man eben sozusagen anstatt Wale oder im besten Fall vielleicht sogar beides dann die Eisberge anschauen kann. Weil es eigentlich schon zuverlässig ist, wenn man weiß, in der Ecke befindet sich gerade ein Eisberg, dass man dann da eine Weile lang auch den sehen kann. Und da wäre jetzt mein persönlicher Tipp noch, was ich ganz toll finde. Es gibt eine Webseite, Iceberg Finder heißt die, und da kann man sich im Prinzip einfach, jeder Einheimische, jeder Besucher kann seine eigenen Fotos da hochladen und dann da markieren, wo und wann er den Eisberg gesehen hat, damit man selber nachgucken kann, wenn man da in der Gegend unterwegs ist, ob da überhaupt gerade Eisberge schwimmen, ob es da, wo man hinfahren müsste, um da eben was sehen zu können. Und jetzt auch bei diesen gebuchten Touren, dass man weiß, okay, hier scheint nichts in der Nähe zu sein, dann muss man natürlich auch sich nicht aufs Boot begeben und dahin fahren, weil man dann wahrscheinlich kein Glück haben wird.
Haben wir die wichtigsten Spots in Neufundland schon besprochen oder müssen wir nochmal drüber sprechen, wo fahre ich jetzt eigentlich lang?
Wir können natürlich auch nochmal sprechen, wo fahre ich lang. Also wir waren noch gar nicht in St. John's, also in der Hauptstadt, die wiederum ganz im Osten, also andere Seite von, sag ich mal, wenn wir von Labrador rüberfahren nach Neufundland, ganz andere Seite der Insel. Und ja, St. John's ist auch eine Stadt, die unheimliches Flair hat. Also hier findet man eben auch wieder diese bunten Häuser. Allerdings ist St. John's so aufgebaut, dass das den Hügel hochgeht. Also die Straßen ziehen sich, viele zumindest, alle so den Hügel hoch. Und unten ist dann so ein natürlicher Hafen, wo, ja, wo auch immer noch viel Betrieb ist. Und ja, wenn man dann oben irgendwo sich aufhält, dann hat man einfach einen wunderschönen Blick, sage ich mal, auf die Stadt, auf den Hafen und auf den dahinterliegenden Signal Hill, sozusagen wie der Hausberg jetzt von St. John's, wo man auch ganz schnell ist und wo man ganz viele tolle Wanderwege auch entlang der Küste hat. Also das wäre auch nochmal so mein Tipp, wenn man St. John's mit Tagesausflug, mit Wanderung verbinden kann. Man ist ganz, ganz schnell auf diesem Berg und hat da eben unterschiedliche Möglichkeiten, einfach die Küste nochmal anzuschauen.
Wer würdest du sagen, ist der typische Reisende für die Region?
Ja, also es muss auf jeden Fall jemand sein, der zum einen sehr Outdoor-begeistert ist. Also es muss jetzt noch nicht mal Wanderung sein. Man kann natürlich auch eigentlich jede erdenkliche Wassersportart machen in allen vier Provinzen. Aber man muss einfach ja Spaß haben, sich in der Natur aufzuhalten, weil das ist das, weshalb ja man da hinfahren würde, was man da eben auch erleben möchte. Und ja, im allerbesten Fall eigentlich noch jemand, der so Seafood-Lover ist. Also wenn wir jetzt mal so über die kulinarische Schiene sprechen.
Sind wir jetzt hier bei diesem kleinen possierlichen Tierchen?
Genau,
wir
jetzt sind
wir beim Hummer. Wir haben nämlich, Nina hat ja auch mitgebracht, ein Kuscheltier, ein Lobster.
Genau.
Und ich weiß, die Region, die ganze Region steht auch unglaublich für richtig, richtig guten fangfrischen Lobster, richtig?
Ja. Das stimmt, genau. Also kann man auf jeden Fall in allen vier Provinzen bekommen, auf jede erdenkliche Zubereitungsart. Also sag ich mal, von Lobster Roll ist so ein typisches Gericht, so ein Brötchen, wo das Lobsterfleisch im Prinzip drauf ist. Ja, bis hin zu Dinnern, wo man, also zum Beispiel gibt es auch eine Dinner Cruise in New Brunswick, wo der, oder auch in anderen Provinzen, wo der Lobster gefangen wird und man den dann auf dem Teller hat und dann, falls man noch nie Lobster gegessen hat, natürlich gezeigt bekommt, wie man den knackt, selber das Fleisch
rausholt. Das ist ein Erlebnis für sich nochmal.
Das ist nochmal ein Erlebnis für sich, genau. Ja. Und aber nicht nur Hummer, also es gibt eigentlich alles, was einem einfallen kann. Also Jakobsmuscheln, Venusmuscheln, natürlich verschiedene Fischsorten, also Heilbutt, frischen Lachs. In Neufundland ist ganz, ganz viel Kabeljau auf der Karte. Ja,
also eigentlich mehr oder weniger so eine Delikatessen-Seafood-Destination, wenn man so möchte, ne?
Genau. Ja. Wobei ich da immer direkt sagen muss, also ich esse gar kein Seafood und ich bin ja trotzdem ganz oft schon da gewesen. Also man ist auch sehr, sehr gut aufgehoben, wenn man das nicht unbedingt mag. Die haben alle, sag ich mal, Fleisch oder auch vegetarischen Varianten und auch da wirklich Auswahl. Also es ist jetzt kein Muss, dass man unbedingt Fisch und Seafood zu sich nehmen muss. Aber natürlich, wenn man das gerne mag, dann ist es da
also ganz kulinarisch besonders. Auch ein absolutes Highlight, definitiv, die ganze Region, muss man sagen. Ne? Jetzt bin ich aber voll interessiert an deinen persönlichen Tipps auch einfach, wo wir vielleicht gerade schon übers Essen reden. Vielleicht kannst du nochmal uns einen perfekten Tag von dir in Atlantic, Kanada zeigen. Also wo frühstückst du, wo gehst du Mittagessen, wo isst du Abend? Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Kulinarik und gehen im zweiten Teil dann, was wir dazu machen würden.
Na klar. Ja, also dann würde ich mal wahrscheinlich ein bisschen außergewöhnlicher, aber als Frühstück jetzt ein Picknick an dem schon gerade beschriebenen Greenwich Beach auf Prince Edward Island vorschlagen. Also da gibt es verschiedene Cafés, die da so ein bisschen Picknick zusammenstellen. Also man hat dann ja auch die Möglichkeit, dass es ein bisschen mehr frühstückartig ist, wenn wir das jetzt zum Frühstück machen. Und das haben wir eben vor Ort auch da gemacht. Ich fand das einfach schön, wie ich gerade den Strand schon und die Aussicht beschrieben habe. Es ist eigentlich auch menschenleer und man sitzt dann an diesem weißen Strand, legt sich die Decke hin, setzt sich da drauf und ist einfach.
Und da gibt es tatsächlich vom Restaurant schon so vorbereitet die Pakete auch?
Genau, also man kann dann sagen, dass man das so als Picknick mitnehmen möchte und genau, kann sich damit dann auf den Weg machen. Also es ist, Es wäre jetzt so meine Frühstücksidee.
Kann ich sehe es förmlich vor mir.
Ja.
Und dann schwimmt noch ein Wal vorbei.
Genau. Wobei auf Prince Edward Island
haben wir gesehen.
Aber dann gehen wir doch zum Mittagessen weiter. Da würde ich dann wo gehen wir dann hin? Da würde ich dann nach Neufundland gehen und nochmal ein bisschen anderes Picknick machen, weil du den Wal erwähnt hast. Das ist nämlich wirklich ein ziemlich sicherer Spot, wo ich schon dreimal gepicknickt habe und jedes Mal Wale und Delfine abschwimmen sehen. Das wäre das Fairyland Lighthouse. Also das ist im Osten auf der Avanon Peninsula, noch südlich von St. John's. Und da ist so eine kleine Wanderung von der Avalon-Kolonie, sind glaube ich so 25 Minuten zu Fuß zu diesem Leuchtturm. Und der Leuchtturm verkauft nämlich tatsächlich dieses Picknick so als, ja, als Programmpunkt auf dieser Landzunge, auf dieser Klippe. Das heißt, man hat die Auswahl, ich glaube es sind irgendwie 3 oder 4 Speisen, die man sich zusammenstellen kann, ein Getränk, dann bekommt man das wirklich in so einem Picknickkorb überreicht mit einer Decke. Also man muss da noch nicht mal die Decke mitbringen. Und der Hügel ist dann, oder die Klippe, diese Landzunge ist dann grasbewachsen und man hat die Möglichkeit, da einfach sich ein schönes Plätzchen zu suchen, die Decke hinzulegen. Und ja, man kann da auch stundenlang dann sitzen und wie gesagt, dann im Meer Wale, Delfine vorbei.
Also das finde ich wirklich einen coolen, auch glaube ich, einen Geheimtipp, oder? Ja. Ich glaube, da kommt man nicht so schnell drauf, sowas zu machen. Ne? Also man denkt jetzt nicht sofort an Picknick, wenn man an Atlantik-Kanada denkt. Ja.
Ja, und dann eben diese Kombination ja, mit Schwanbeobachtung ist perfekt.
Wo essen wir denn zu Abend? Da picknicken wir wahrscheinlich nicht.
Nein, jetzt picknicken wir nicht mehr. Jetzt sind wir in Neufundland. Dann haben wir es jetzt nicht mehr so weit nach Labrador. Also da wäre jetzt mein Lieblingsrestaurant. Das ist auch gar nicht so weit. Wir müssten allerdings vom Osten natürlich wieder mit der Fähre rüber nach Labrador. Wobei, streng genommen, muss ich wahrscheinlich noch erklären, man fährt eigentlich nach Quebec. Das ist der ganz östlichste Zipfel von Quebec, wo man mit der Fähre ankommt, ganz nah an der Grenze zu Labrador. Und Forteau wäre dann der Ort, wo das Restaurant ist. Das ist der Florian Dining Room. Das ist eigentlich das Restaurant, was zum Florian Hotel gehört, ist aber öffentlich. Also man muss kein Hotelgast sein, um da reinzugehen. Und ja, da finde ich erstmal das Wunderschöne, die haben eine riesen Glasfront in ihrem Restaurant zu der Bucht. Und also ich habe es tatsächlich schon so gehabt, so wäre es natürlich bei diesem perfekten Tag auch, dass ein Eisberg genau in dieser Bucht schwimmt. Also der war dann vor dem Leuchtturm, den man dann auch noch sehen kann, Point Amour. Und da schwimmt dann dieser schöne weiße Leuchtturm, sag ich schon, der Eisberg schwimmt natürlich, den man dann anschauen kann, während man sein Abendessen isst. Und da ist das Tolle, es ist ein familiengeführtes Hotel und die Tochter, die das Hotel leitet, die ist nämlich auch die Köchin. Also sie kommt eigentlich aus der Gastronomie, aus der Kochecke, führt aber jetzt dieses Hotel und die legt sehr, sehr großen Wert auf lokale und regionale Zutaten und das sieht man eben auch so an der Karte, also das ist jetzt auch nochmal, es gibt, wie gesagt, auch nicht nur Seafood.
Sehr cool. Wenn wir, ich würde mal kurz übergehen, in was für Hotel, also weil wir gerade schon beim Thema Gastronomie und Essen sind, welche Hotels sind deine Lieblingshotels? Ich weiß, mach's kurz, weil wir haben wahrscheinlich in der Region so viele, die du so cool finden würdest. Aber ich weiß, es gibt auch absolute Highlights, die rausstechen.
Das stimmt. Also da würde ich jetzt für PEI sagen, was ich einfach auch besonders finde. Und zwar ist das ganz im Westen, der Ort heißt West Point, das ist nämlich auch ein Leuchtturm und das ist gleichzeitig ein Inn. Also das heißt, es ist noch ein aktiver Leuchtturm und zumindest für die Region der einzige Leuchtturm, den ich weiß, der aktiv ist und gleichzeitig im Zimmer vermietet. Und ja, das ist sowieso erstmal auch wieder eine schöne Fotokulisse.
Wie heißt das?
Das ist das West Point Lighthouse Inn.
West Point Lighthouse Inn, okay.
Und dieser Leuchtturm ist eben auch nicht so diese typische Turmform, also rund, sondern so eher auch so ein bisschen rechteckig, schwarz-weiß gestreift. Und ja, in dem Gebäude hat man dann eben verschiedene Zimmer, die da vermietet werden.
Cool.
Genau, das wäre auf jeden Fall eins. In Nova Scotia gibt es, wenn wir jetzt mal bei außergewöhnlichen Unterkünften bleiben, das Train Station Inn. Das finde ich auch sehr cool. Das ist ein alter Zug, wo man also in einem restaurierten Zugwaggon schlafen kann. Das ist in Tatamagouche in der Nähe von Pictou. Das ist so an der Nordküste von Nova Scotia. Und generell, was ich eben auch schön finde in der Region, man hat auch größere Hotels und klar, gerade jetzt in den größeren Städten hat man dann vielleicht auch die eine oder andere Kette, aber generell hat man sehr, sehr viele Inns und Bed and Breakfast. Also das ist so das, was ich auch gerade ganz toll an der Region finde. Also zum einen, dass es eher irgendwie immer besondere und vielleicht einzigartige Unterkünfte sind und häufig dann eben auch familiengeführt, dass man auch direkten Kontakt immer zu den Einwohnern bekommt. Also das ist sowieso eins der Highlights für mich in der ganzen Region.
Das wollte ich gerade sagen, und wir sprechen tatsächlich auch nicht in jedem Podcast über die Hotels, aber es, bei der Region frage ich genau aus dem Grund, weil es halt eigentlich für diese kleinen Bed and Breakfast steht und für diese landestypischen Unterkünfte und so weiter. Und jetzt hast du auch noch welche gesagt, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, werden wir aber wahrscheinlich genauso verkaufen, unsere Profis. Die Annika ist ja bei uns der Profi, die auch schon sehr, sehr häufig in der Region wirklich war. Ich weiß auch, es gibt noch eine teure Möglichkeit, auch wie man übernachten kann, Fogo Island Inn. Willst du dazu noch was
gerne
sagen?
Gerne, ja klar. Ich liebe Fogo Island, und das Fogo Island Inn ist, glaube ich, das, weshalb die Insel auch ja so ein bisschen bekannter geworden ist. Es ist eine vorgelagerte Insel noch vor Neufundland. Und eigentlich mit ganz, ganz kleinen Örtchen nur, die auch alle so auf Fischerei bezogen sind. Und das Fogo Island Inn ist, glaube ich, für seine Architektur so bekannt geworden. Das ist an der Küste gebaut, im Nordosten der Insel, und steht auf so 15 Meter hohen Stelen. Und der Architekt hat so als Hintergrund für diese Bauweise oder für das Design so an diese Holzhütten gedacht, die die Fischer in Neufundland nutzen oder auch früher als Tradition genutzt haben, um den Kabeljaufang auszunehmen und zu zerlegen. Und dahin anlehnend ist dieses Design entstanden. Und da wäre zum Beispiel jetzt auch ein Wandertipp von mir, von wo aus man eigentlich auf vielen Stücken einen ganz, ganz wunderschönen Blick auf das Fogo Island Inn von Seeseite hat. Das ist der Joe Betts Point Trail. Der ist auch im Nordosten der Insel. Das sind so gute 4 Kilometer, so ein Rundweg, wo man auch an der Küste entlang geht, auch nicht allzu schwierig vom Schwierigkeitsgrad her. Und wie gesagt, große Teile davon hat man einen wunderschönen Blick und nochmal als Fotomotiv sozusagen das Fogo Island Inn dann immer.
Oh Gott, ich glaube, du könntest tausende Geheimtipps irgendwie loswerden hier, oder? Ich springe nochmal zurück zu deinem perfekten Tag. Ja. Was gehört für dich neben dem Essen und den Restaurants noch zu einem perfekten Tag in Atlantic Canada?
Ich hätte noch mal eine Idee für, eine Übernachtungsmöglichkeit, um vielleicht den Tag ausklingen zu lassen. Da können wir nämlich hier mal drauf kommen, was wir hier noch stehen haben. Und zwar haben wir in Cape Breton, also in Nova Scotia, ich sprach ja schon von diesem gälischen, schottischen Erbe. Und da haben wir auch eine Distillery, die Glenora Distillery, die einen Single Malt Whisky produziert. Also der Eigentümer, der das Ganze gebaut hat, hat auch schottische Wurzeln und wollte gerne eben den Single Malt Whisky, so der eigentlich klassisch nur in Schottland produziert wird, eben nach Kanada bringen. Und es war auch die erste Single Malt sozusagen Herstellung in Kanada. Und den habe ich dir ja heute auch mitgebracht.
Ja, vielen Dank. Klasse, der sieht auch ganz schick aus. Für unsere Zuhörer, die das nicht sehen können, haben wir uns hier auch ein Glas eingeschenkt und probieren den jetzt mal,
würde ich sagen. Genau, ich sage nochmal der Vollständigkeit halber, der Glen Breton Rare heißt der Single Malt Whisky.
Single Malt Whisky. Mhm. Glen Breton Rare.
Genau.
Sehr cool. Schreiben wir euch natürlich auch alles in die Shownotes, also von daher könnt ihr gerne gucken. Und ich würde sagen, wir stoßen mal kurz darauf an.
Genau, und sociable sagt man in Nova Scotia.
Sociable?
Ja.
Cool. Also das, was man jetzt eigentlich gerade nicht so macht.
Ja, aber zum Prost.
Aber da, das kommt wieder. Also Prost. Der ist aber hart, aber super lecker. Super lecker. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so ein Whisky-Trinker, muss ich sagen. Ich weiß von dir, du auch nicht unbedingt.
Nee.
Aber der schmeckt gut.
Ja.
Finde ich, kann man gut trinken. Ich kriege schon wieder von allen hier so um mich rum, Whisky. Aber ich glaube, wenn man Whisky mag, ist das ein richtig guter Whisky, nehme ich mal an. Ne?
Ja, und um da eben nochmal drauf einzusteigen.
Siehst du, gut, dass wir es am Ende gemacht haben.
Das ist nämlich auch gleichzeitig nicht nur die Distillery, sondern auch ein Inn. Also hier kann man auch übernachten.
Sehr gut. Mir ist ganz warm.
Auch. Man merkt, wir sind den Whisky nicht gewöhnt.
Ja, richtig.
Genau, das wäre auch nochmal eine etwas außergewöhnlichere Übernachtungsmöglichkeit.
Findest du, wir haben Atlantik, Kanada gerecht beschrieben oder fehlt noch irgendwas?
Ja, sagen wir mal so, ich hätte noch zwei Abendideen, wenn wir jetzt nicht in die Distillery gehen.
Ja, dann bitte zwei Abendideen und kurz.
Dann hätten wir einmal die Möglichkeit in New Brunswick, Shadyac heißt der Ort, da gibt es eine Lobster Tales Cruise. Das ist auch so eine Dinner Sunset Cruise, die man da machen kann. Und da ist eben, klar, die Bootsfahrt ist erstmal schon das Schöne, weil man natürlich die Landschaft auch anschauen kann und man hat eben ein Lobster-Dinner inklusive. Aber was ich da eben besonders toll finde, das ist so eine interaktive Geschichte. Also der Captain erklärt im Prinzip so ein bisschen den Hintergrund, die Geschichte, die Tradition des Hummerfangs, die natürlich, wie schon erklärt, in der ganzen Atlantik-Kanada-Region sehr wichtig ist. Und auch die Zubereitung, also wie man die verschiedenen Arten, wie man Lobster dann selber kochen kann, bevor der Hummer dann eben entsprechend serviert wird. Und dann hat man eben im unteren Deck das Restaurant, wo man das isst, und dann gibt es ein Oberdeck, auf das man sich setzen kann und wieder einen schönen Blick hätte und einen Sonnenuntergang.
Wir finden uns immer an den gleichen Ecken wiedergefühlt, aber es ist einfach so schön, wenn man sich vorstellt, ich könnte direkt wieder los, wenn ich das höre, ja.
Ja, und dann ein anderer schöner Ort zu übernachten, auch für traumhafte Sonnenuntergänge, wäre für mich noch Battle Harbour. Das ist in Labrador und auch wieder so eine ganz kleine vorgelagerte Insel. Von Mary's Harbour fährt einmal täglich nur eine Fähre dahin. Und was ich da halt so cool finde, das ist im Prinzip wie ein Freilichtmuseum, in dem man übernachten wird. Also es befindet sich nur dieser alte, ursprüngliche Ort auf Battle Harbour, der früher eben bewohnt war, und es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Also man fühlt sich zurückversetzt so in Anfang des ins 19. Jahrhundert. Die sind restauriert worden, die Häuser, und im besten Fall hat man jetzt wieder die Möglichkeit, Wale und Eisberge zu sehen auf der Fahrt. Und ja, dann würde man zum Beispiel im ehemaligen Polizeirevier oder im Kaufmannsladen übernachten oder bei dem Doktor, der dort gewohnt hat. Und das sind so ganz, ganz tolle weiße Holzhäuser. Und genau da, wenn ich das jetzt vor Augen habe, denke ich eben an den Sonnenuntergang, wie er im Meer untergeht. Und man hat diese schönen weißen Häuser und die Küstenlinie wieder mit drauf.
Also und ich glaube, das ist ein cooles Schlusswort, weil das ist für mich das typische Bild von Atlantik-Kanada. Mhm. Und das würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben, ne? Also diese Fischerhäuschen, Kleinhäuschen, Meer, Wale, Eisberge. Ja. Ich glaube, man kann das Atlantik-Kanada über diese kleinen Stichwörter eigentlich so schnell und gut zusammenfassen, sodass sich jeder das auch gut vorstellen kann. Und ich muss sagen, wenn ich an unsere Kunden denke, die nach Atlantik-Kanada reisen, sind das oft welche, die sofort zu Wiederholungstätern werden und das zweite oder dritte Mal direkt reisen, weil sie halt einfach, dass so eine Region ist, die hat man eigentlich im ersten Moment nicht auf dem Schirm, aber sobald man mal da war, zieht es einen sofort rein. Vielleicht kannst du noch ein ganz kurzes Wort verlieren zu den Menschen vor Ort.
Sehr gerne. Ja. Also generell ist Kanada ja bestimmt nicht nur mir, sondern allen bekannt für die Gastfreundschaft. Also das verbindet man mit Gesamtkanada. Ich muss aber sagen, in Atlantik-Kanada ist das noch ein Ticken mehr. Also es ist so eine herzliche Gastfreundschaft, so offene Menschen, und gerade, weil ich erklärt habe, dass man durch diese Unterkünfte viel mit ihnen in Kontakt kommt. Es sind sehr, sehr viele Live-Musik-Möglichkeiten in all den Orten, wo man Kontakt zu Einheimischen bekommen kann. Und ja, diese Gastfreundschaft, die macht das Ganze im Prinzip aus. Also ich habe da für mich das perfekte Erlebnis, was ich auch, glaube ich, nie vergessen werde, dass wir essen waren und mit einem Pärchen am Nachbartisch ins Gespräch kamen, und die haben gesagt, sie sind aus der Gegend und wo wir denn herkommen, und ja, wir haben erklärt, wir sind natürlich aus Deutschland, und dann waren sie ganz begeistert, haben uns zugeprustet, uns willkommen geheißen in Atlantik-Kanada. Und waren dann vor uns fertig. Also wir haben im Prinzip dann uns wieder auf unser Essen jeder konzentriert. Und als wir die Kellnerin gerufen haben, hat sie gesagt, nee, das Paar am Nachbartisch hat die Rechnung schon beglichen. Sie wollten uns willkommen heißen in Atlantik-Kanada.
Und wie cool.
Ja. Und das, also das ist für mich so cool. Das erlebt man dort.
Ja, das ist toll. Schönes Erlebnis. Und deshalb heißt dieser Podcast auch keine Reise, ein Erlebnis. Mhm. Weil wir eigentlich eben mit diesen Individualreisen glaube ich auch mit unseren Zuhörern Leute haben und Menschen haben, die eigentlich eher ein Erlebnis erleben wollen eben und nicht einfach nur sich irgendwo an den Strand legen möchten. Ja. Und ich glaube, da ist Atlantik-Kanada wirklich ein ganz tolles Reiseziel für Nina. vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank auch für den Whisky, der immer noch einen warmen Rachen beschert. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich fand es mega spannend. Wenn ihr Fragen habt, gerne über Kommentare kontaktiert uns. Wir gehen gerne darauf ein und liked uns gerne auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, ob auf Instagram, Facebook oder hier bei YouTube. Wir haben konstante Updates und abonniert uns bitte unbedingt. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald.